Rainer, lies mal vor.
Kapitel 14, Nummer 34 und Nummer 27. Dantès durchlief alle Stufen des Unglücks, welche den im Kerker der Vergessenheit überantworteten Gefangenen bevorstehen. Die erste Stufe war der Stolz, eine Folge der Hoffnung und eines unschuldigen Gewissens. Dann fing er an seiner Unschuld zu zweifeln, was die Ansichten des Gouverneurs, sein Geist sei zerrüttet, einigermaßen rechtfertigte. Endlich sank er von der Höhe seines Stolzes herab. Er flehte noch nicht zu Gott, aber zu den Menschen. Der Unglückliche, der mit dem Herrn anfangen sollte, gelangt erst dazu, auf ihn zu hoffen, wenn er alle anderen Hoffnungen erschöpft hat. Dantès flehte also, man möchte ihn aus seinem Kerker ziehen und ihn in einen anderen bringen, und wäre er auch noch finsterer und tiefer. Eine Veränderung, ganz gleich was für eine, war doch immer eine Veränderung und sollte ihm wenigstens für ein paar Tage Zerstreuung verschaffen. Er bat um einen Spaziergang, um Luft, Bücher, Instrumente. Nichts wurde ihm gewährt. Trotzdem fuhr er fort zu flehen. Er hatte sich daran gewöhnt, mit seinem neuen Gefangenenwärter zu sprechen, obgleich dieser womöglich noch stummer war als der vorhergehende. Aber mit einem Menschen zu sprechen, wenn auch mit einem Stummen, war für den Armen schon ein Vergnügen. Er redete, um den Ton seiner eigenen Stimme zu hören. Er hatte auch versucht zu sprechen, wenn er allein war, aber dann fürchtete er sich vor sich selbst. Eines Tages ersuchte er sogar den Kerkermeister, er möge dem Gouverneur seine Bitte um einen Gefährten vortragen, und wäre es auch der verrückte Abbé, von dem er hatte sprechen hören. Man schlug ihm seine Bitte ab. Nachdem Dantès vergeblich alle menschlichen Hilfsmittel erschöpft hatte, kehrte er, wie es nicht anders sein konnte, zu Gott zurück. Er erinnerte sich der Gebete, die ihn seine Mutter gelehrt hatte, und fand in ihnen einen ihm früher unbekannten Sinn. Er betete aber nicht mit Inbrunst, sondern mit Leidenschaft. Wenn er laut betete, erschrak er auch nicht mehr über seine Worte, sondern er geriet in Entzückung. Er sah Gott bei jedem Wort erscheinen, das er aussprach. Alle Handlungen seines bescheidenen Lebens bezog er auf den Willen dieses mächtigen Gottes, entnahm sich Lehren daraus und stellte sich Aufgaben, die er erfüllen wolle, und am Ende jedes Gebetes schlich sich der eigennützige Wunsch ein, den die Menschen viel öfter an ihre Mitmenschen als an Gott zu richten Gelegenheit haben, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Trotz seiner heißen Gebete blieb Dantès gefangen. Nun verdüsterte sich sein Geist, und die Wolke vor seinen Augen wurde immer schwerer. Dantès war ein einfacher Mensch ohne Erziehung und ohne größeres Wissen, das ihm in seiner Einsamkeit hätte Trost und Unterhaltung bieten können. Auf seine schwärmerisch-religiöse Aufregung folgte die Wut. Er schleuderte Gotteslästerungen um sich, vor denen der Kerkermeister vor Abscheu zurückwich. Er raste mit seinem Leib gegen die Mauern des Gefängnisses, er griff in voller Wut nach allem, was ihn umgab, bei dem geringsten Ärger, den ein Sandkorn, ein Strohhalm, ein Windhauch in ihm erregte. Dann erinnerte er sich des denunzierenden Briefes, den er gesehen, den ihm Villefort gezeigt, den er berührt hatte, und jeder Buchstabe kam wie ein züngelndes Feuer aus der Mauer hervor. Er sagte sich, es sei der Hass der Menschen und nicht die Rache Gottes, die ihn in diesen Abgrund gestürzt. Er überlieferte diese unbekannten Menschen allen Strafen, die seine glühende Einbildungskraft zu ersinnen vermochte, und fand, dass die furchtbarsten noch zu leicht und besonders zu kurz für sie waren. Denn nach den Strafen kam der Tod. Und der Tod war, wenn nicht die Ruhe, doch wenigstens die Unempfindlichkeit, die ihr gleicht. Dadurch, dass er sich in Beziehung auf seine Feinde immer wieder sagte, die Ruhe sei im Tod und der, welcher grausam bestrafen wolle, bedürfe anderer Mittel als des Todes, verfiel er auf Selbstmordgedanken. Wehe dem, der auf dem Abhang des Unglücks bei diesen unseligen Gedanken stille steht. wird man von ihnen einmal recht gepackt, so ist alles vorbei. Und jeder Versuch, den er unternimmt, reißt den Unglücklichen nur noch mehr in die Arme des Todes. Sobald dieser Gedanke in dem Geist des jungen Mannes gekeimt hatte, wurde er sanfter, freundlicher. Er fügte sich besser in sein hartes Bett und in sein schwarzes Brot, aß weniger, schlief nicht mehr und fand diesen Rest des Daseins, den er, wann er wollte, von sich zu werfen vermochte, fast erträglich. Es gab zwei Mittel zu sterben. Das eine war einfach. Er durfte nur sein Taschentuch an eine Fensterstange binden und sich dranhängen. Das andere bestand darin, dass er sich stellte, als äße er, und sich doch hungers sterben ließ. Das erste widerstrebte Dantes. Er war im Abscheu vor den Seeräubern aufgewachsen, vor diesen Menschen, die man an den Raaen aufhängt. Das Hängen war für ihn eine Art von entehrender Strafe, die er nicht an sich selbst vollziehen wollte. Er wählte also das zweite Mittel und begann die Ausführung noch am selben Tag. Es waren nun beinahe 4 Jahre hingegangen. Am Ende des zweiten hatte Dantes die Tage zu zählen aufgehört und von neuem die Kenntnis der Zeit verloren. Er hatte sich gesagt, ich will sterben, und die Todesart gewählt. Er hatte sich die Tat fest vorgenommen und aus Furcht, er könnte von seinem Entschluss abgehen, sich selbst einen Eid geleistet, so zu sterben. Wenn man mir Frühstück und mein Abendbrot bringt, sagte er sich, so werfe ich die Speisen zum Fenster hinaus, und man wird glauben, ich habe sie verzehrt. Er tat, wie er es sich gelobt hatte. 2-mal des Tages warf er durch die kleine, vergitterte Öffnung, die ihn nur den Himmel erschauen ließ, die Speisen, anfangs heiter, dann mit Überlegung und endlich mit Bedauern. Die Lebensmittel, die ihn einst angewidert hatten, ließ jetzt der scharfzähnige Hunger seinem Auge appetitlich und seiner Nase köstlich erscheinen. Zuweilen hielt er 1 Stunde lang die Platte, auf der sie lagen, in der Hand, das Auge starr auf ein Stück faules Fleisch, auf den übel riechenden Fisch und auf das schwarze, schimmlige Brot richtend. Es waren die letzten Instinkte des Lebens, die noch in ihm kämpften und seinen Entschluss wankend machten. Dann erschien ihm sein Kerker nicht mehr so düster und sein Zustand minder verzweiflungsvoll. Er war noch jung. Er musste erst 25 oder 26 Jahre alt sein. Es blieben ihm noch 50 Jahre zu leben übrig, das heißt, 2-mal so viel, als er bereits gelebt hatte. Welche Ereignisse konnten während dieses unermesslichen Zeitraumes die Türen sprengen, die Mauern des Kastells If umstürzen und ihm die Freiheit wiedergeben? Dann näherte er seine Zähne dem Mal, das er, ein freiwilliger Tantalus, selbst von seinem Mund entfernte. Doch er erinnerte sich seines Schwures, und seine edle Natur schrak zu sehr davor zurück, sich selbst verachten zu müssen, als dass sie diesen Schwur verletzt hätte. Er zerstörte also streng und unbarmherzig das wenige Leben, das ihm noch übrig blieb, und es erschien ein Tag, wo er nicht mehr die Kraft hatte, aufzustehen, um das Abendbrot, das man ihm brachte, durch das Luftloch zu werfen. Am anderen Tag sah er nichts mehr, und auch sein Gehör war schon merklich schwächer geworden. Der Kerkermeister glaubte an eine ernste Krankheit. Edmond hoffte auf einen nahen Tod. So verlief der Tag. Edmond fühlte, dass eine Art Erstarrung, die ihm ein gewisses Wohlbehagen bereitete, sich seiner bemächtigte. Die Zuckungen seines Magens hatten sich gemildert. Wenn er die Augen schloss, sah er eine Anzahl glänzender Punkte, Irrlichtern gleich, über die Wände tanzen. Es war die Dämmerung des unbekannten Landes, das man den Tod nennt. Plötzlich vernahm er abends 9 Uhr ein dumpfes Geräusch an der Wand, an der er lag. Ratten und ähnliche Tiere hatten in seinem Kerker so oft Lärm gemacht, dass Edmond allmählich in seinem Schlaf durch solche Kleinigkeiten nicht mehr gestört wurde. Aber dieser Lärm war so stark und so eigentümlich, dass er sich erhob, um besser zu hören. Es war ein Kratzen, das von einer ungeheuren Kralle, einem mächtigen Zahn oder vom Druck irgendeines Werkzeuges auf die Steine herzurühren schien. Trotz seines geschwächten Zustandes wurde der junge Mann durch den beständig den Geist des Gefangenen beschäftigenden Gedanken an die Freiheit heftig bewegt. Da aber dieses Geräusch gerade in dem Augenblick laut wurde, wo alles Geräusch für ihn aufhören sollte, so schien es ihm, als wollte sich Gott endlich barmherzig gegen seine Leiden zeigen und ihm durch dieses Geräusch verkündigen, er solle am Rande des Grabes, an dem bereits sein Fuß wankte, stillstehen. Wer konnte wissen, ob nicht einer von seinen Freunden, eines von den geliebten Wesen, an die er so oft gedacht hatte, sich in diesem Augenblick mit ihm beschäftigte und die Entfernung, die sie voneinander trennte, aufzuheben suchte. Aber nein, er täuschte sich ohne Zweifel und wurde von einem Traum verführt, wie sie die Pforte des Todes umschweben. Jedoch das Geräusch hörte nicht auf. Es dauerte ungefähr 3 Stunden. Dann vernahm Edmond eine Art von Rollen. Und nun verstummte das Geräusch, um erst nach einigen Stunden wieder näher und näher zu ertönen. Schon war sein Interesse für diese sonderbaren Töne, die auf ihn Beziehung zu haben schienen, erwacht, da plötzlich trat der Gefangenenwärter ein. Seit den 8 Tagen, da er zu sterben beschlossen hatte, hatte Edmond mit diesem Menschen kein Wort gesprochen. Er antwortete ihm nicht, wenn er ihn fragte, von welcher Krankheit er befallen sei, und wandte sich nach der Mauer um, von der zu aufmerksam betrachtet wurde. Aber heute fürchtete er, der Wärter könnte das dumpfe Geräusch vernehmen, sich darüber beunruhigen, ihm ein Ende bereiten und so irgendeine Hoffnung zerstören, die schon in der Vorstellung Dantesses letzte Augenblicke verschönerte. Er erhob sich daher in seinem Bett und begann, seine Stimme möglichst verstärkend über alle möglichen Gegenstände zu sprechen, über die schlechten Speisen, die man ihm brachte, über die Kälte, die er in seinem Kerker leiden müsse. Er murrte und brummte und ermüdete die Geduld des Wärters, der gerade an diesem Tag sich für den Gefangenen Fleischbrühe und ein weißes Brot erbeten hatte. Zum Glück glaubte er Dantes Rede im Fieber. Er stellte die Speisen auf den schlechten, wackeligen Tisch und entfernte sich. Nun fing Edmond wieder an, freudig zu horchen. Das Geräusch wurde so deutlich, dass er es jetzt ohne die geringste Anstrengung hören konnte. »Es unterliegt keinem Zweifel mehr«, sagte er zu sich selbst, »da dieses Geräusch fortdauert, obgleich es bereits Tag ist, so muss es ein unglücklicher Gefangener wie ich sein, der an seiner Befreiung arbeitet. Oh, wenn ich bei ihm wäre, wie wollte ich ihn unterstützen?« Dann schwand plötzlich wieder die Hoffnung in seinem Gehirn, dass er an das Unglück gewöhnt war und nur schwer an etwas Freudiges glauben konnte. Er kam auf den Gedanken, das Geräusch werde durch Arbeiter verursacht, die der Gouverneur irgendeine Maurerarbeit machen lasse. Er konnte sich hiervon leicht überzeugen, aber wie sollte er eine Frage wagen? Er konnte allerdings warten, bis sein Kerkermeister wiederkäme, konnte ihn das Geräusch hören lassen und seine Miene beobachten, wenn er es hörte. Aber hieß das nicht die kostbarsten Interessen für einen kurzen Genuss verraten? Edmond fand nur ein Mittel, scharfe Überlegung und klares Urteil wiederzugewinnen. Er wandte seine Augen nach der noch rauchenden Fleischbrühe, die der Gefangenenwärter auf den Tisch gestellt hatte, ging wankend hin, setzte die Tasse an den Mund und schlürfte den Trank mit einem unbeschreiblichen Gefühl des Wohlbehagens. Dann besaß er den Mut, sich fürs Erste hiermit genügen zu lassen. Er erinnerte sich, gehört zu haben, dass unglückliche Schiffbrüchige, die man vor Hunger entkräftet gefunden hatte, daran gestorben waren, dass sie zu gierig Speisen verschlangen. Er setzte daher das Brot, das er bereits zum Mund geführt hatte, auf den Tisch und legte sich wieder nieder. Bald fühlte er, dass der Tag in sein Gehirn zurückkehrte. Er konnte wieder denken und seine Gedanken ordnen. Dann sagte er zu sich selbst, man muss die Probe machen, aber ohne jemanden zu gefährden. Ist der, dessen Geräusch ich vernehme, ein gewöhnlicher Arbeiter, so brauche ich nur an die Mauer zu schlagen, und er wird sogleich seine Tätigkeit einstellen und zu erraten suchen, wer der Schlagende ist und in welcher Absicht er schlägt. Da aber seine Arbeit befohlen ist, so wird er sie bald wieder fortsetzen. Ist er jedoch ein Gefangener, so wird ihn der Lärm erschrecken. Er wird befürchten, entdeckt zu werden, seine Arbeit aufgeben und erst am Abend, wenn er alles schlafend glaubt, von neuem beginnen. Sogleich erhob sich Edmund zum zweiten Mal. Diesmal wankten seine Beine nicht mehr und seine Augen waren nicht mehr geblendet. Er ging in eine Ecke seines Gefängnisses, machte einen durch die Feuchtigkeit unterhüllten Stein los und schlug gerade an der Stelle, wo das Geräusch am deutlichsten war, an die Mauer. Er klopfte dreimal. Schon beim ersten Schlag hörte das Geräusch wie durch einen Zauber auf. Edmond horchte mit aller Anstrengung. Eine Stunde verging, zwei Stunden vergingen, kein neues Geräusch ließ sich vernehmen. Voll Hoffnung aß Edmond einige Bissen von seinem Brot, trank ein paar Schluck Wasser und bei der vorzüglichen Körperbeschaffenheit, mit der ihn die Natur begabt hatte, befand er sich beinahe wieder wie zuvor. Der Tag verging, die Stille dauerte fort. Die Nacht kam, ohne dass das Geräusch wieder begonnen hatte. »Er ist ein Gefangener«, sagte Edmond mit unbeschreiblicher Freude zu sich selbst. Von dieser Zeit an erhellte sich sein Geist und die Lust zum Leben erwachte mit voller Kraft. Die Nacht ging vorüber, ohne dass sich das Geringste vernehmen ließ. Edmond schloss aber in dieser Nacht die Augen nicht. Der Tag erschien, und der Gefangenenwärter brachte die gewöhnlichen Lebensmittel. Edmond hatte die vorigen bereits verschlungen. Er verschlang auch diese, horchte unablässig auf das Geräusch, das nicht wiederkam, fürchtete, es könnte für immer aufgehört haben, legte 5 bis 6 Meilen in seinem Kerker zurück, rüttelte 2 Stunden lang an den eisernen Stangen seines Luftlochs und gab seinen Gliedern dadurch die längst entbehrte Geschmeidigkeit und Stärke wieder. In den Zwischenräumen dieser fieberhaften Tätigkeit horchte er, ob das Geräusch nicht wiederkehrte, und er ärgerte sich über die Klugheit des Gefangenen, der nicht vermuten konnte, dass er in seinem Befreiungswerk von einem anderen Gefangenen gestört worden sei, der wenigstens ebenso große Eile hatte, frei zu werden wie er selbst.